Guten Morgen. Wir freuen uns heute Morgen in Gottes Haus zu sein und über eine besondere Sache zu sprechen. Von meiner Seite auch. Ich grüße gerne die Leute, die auf Livestream sind und ich schaue noch zu. Du bist kein Zuschauer, du bist ein direkter Anbeter, so wie wir alle. Also mach's mit uns, sei einer mit uns, von uns und Gott segne dich. Wir freuen uns sehr. Ich würde meine Deutschkenntnis, meinen Wortschatz auf Deutsch besser haben, um alles zu erklären, was in mein Herz liegt. Geändert davon, dass ich, ihr kennt mein Deutsch, sieht nicht schlecht aus, weiß ich, aber ich würde gerne besser sprechen, um wirklich, um ein Input zu geben, das ohne Fehler, ohne Imperfektion ist. Aber okay, es ist so und ich danke Gott, dass ich das gelernt habe, was ich sprechen kann. Und warum sage ich das? Weil die Woche habe ich viel überlegt, viel mich selber nachgefragt und ich werde, bevor ich meine Input oder meine Passage lese, ich würde gerne mit euch durch ein paar Fragen gehen und du kannst gerne diese Frage fotografieren und dann für dich beantworten. Ich fange mit einer Frage an und die Frage lautet, genau, wie lebe ich als Christ in einer Zeit wie diese? Also wir wissen, in welche Epoche wir uns befinden, in welche Zeit wir sind. Wie beeinflusse ich die Welt in einer Zeit wie diese? Was erzähle ich an der Welt? Welche Argumente bringe ich gerade in einer Zeit wie diese, wo Gott quasi verschwunden ist von der ganzen Gesellschaft? Wie sieht die Welt, was sieht die Welt in mir in einer Zeit wie diese? Bin ich immer noch Salz? Bin ich immer noch anbrennen als Licht dieser Welt? Wie behandle ich meine Seele, meine Gefühle, meine Emotionen in einer Zeit wie diese? Wie gehe ich mit meiner Geistlichkeit um? Und noch wichtiger, sehr wichtig ist, wie ist mein Leben in Bezug auf Gott in einer Zeit wie diese? Du kannst, wie gesagt, du kannst die Frage fotografieren und dann für dich beantworten, natürlich in Gottes Gegenwart. Ja, die sind sehr wichtige Fragen, die hat mich die ganze Woche beschäftigt und natürlich, heute Morgen kommt der Nonplusultra. Versuche ich, diese Frage zu beantworten durch eine Predigt, durch einen Input. Das Leben eines Christen oder eines Christen soll richtig aufgerichtet sein, damit die obere Frage beantworten kann. Ja, da kannst du nicht fragen, da darfst du nicht oder kannst du nicht mit einem vielleicht beantworten. Entweder ja oder nein oder bring Argumente in Gottes Gegenwart. Wir lesen heute Morgen zwei Verse in einer sehr bekannten Passage in Römerbrief, Kapitel 12. Werden wir Vers 1 und Vers 2 lesen. Und dadurch werden wir einen Input rausholen, eine Ermahnung oder eine Lektion für uns alle. Also Römer Kapitel 12, Vers 1 und Vers 2. Paulus schreibt an der Hauptstadt des römischen Imperiums, in Rom, wo eine große Gemeinde dort war. Also, und er fängt diese 12 Kapitel an und sagte, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, also Gemeinde, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber darbringe als ein lebendiges, heiliges, wohlgefällige Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in euer Wesen verwandelt durch die Erneuerung eurer Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommen Wille Gottes ist. Eine sehr reiche Passage, die leider, wir können nicht alle Punkte anfassen, weil leider die Zeit nicht haben. Aber ich hoffe, dass irgendwann können wir über andere Thematik sprechen, die in diese Passage geschlossen ist. So, Konformität ist der Titel von heute Morgen. Oder Transformation, Anpassung oder eine Verwandlung. Das ist die Entscheidung, deine und meine Entscheidung. Konformität oder Transformation. Paulus ist typisch Paulus in seinen Schriften zu sagen, was Gott für uns getan hat, bevor er sagte, welche Pflicht wir haben in Gottes Werk und in Gegenwart Gottes. Er brauchte in Römerbrief 11 Kapitel, um zu erzählen, die Größe der Gnade Gottes gegenüber die Menschheit, bevor er uns erzählt, was wir zu tun haben. Und er beginnt diese Kapitel und er sagt zu uns, was wir zu tun haben, was wir müssen. Ein Teil der Christen in Rom, in der Kirche von damals, stand schon länger im Glaube als Paulus selbst. Sie waren in Verfolgung erprobt und die sind durch Schwierigkeit gegangen, aber gleichzeitig trotzdem die Verfolgung, trotzdem die Schwierigkeit, die Hindernis, sie waren gleichzeitig reich, sagt die Bibel, am geistlichen Erkenntnis und die waren sehr aktiv im Liebe gegenüber den Next. Also sie haben sie waren unter Verfolgung, aber trotzdem, die haben Gott das Leben gegeben. Trotzdem, die haben eine geistliche Gottesdienst gefeiert. Ja, unter Druck, aber waren die verbannt, waren die in ein Ghetto geschlossen, aber dennoch, die haben Liebe ausgestrahlt. Die Zeit war schwer, aber trotz der Schwierigkeit, trotz der Komplikationen, die Widerstände, wird die Kirche von Paulus ermutigt, seid ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer für Gott. Wisst ihr, Gemeinde, wir fangen ganz schnell an, weil die Zeit rennt. Es gibt keinen Break für uns, es gibt keinen Tiebreak, es gibt keine Pause, keinen Urlaub für uns Christen. Als wir neu geboren sind, gibt's für uns keinen Break, gibt's für uns keine Zeitspanne. Das Licht, so sagt die Bibel, nicht ich, die Bibel sagt, das Licht soll immer brennen. Trotz die Schwierigkeit, trotz die Zeit, in der wir leben, wir als Salz dieser Erde, sollen wir immer schmecken. Wir dürfen temporär nicht das Licht nehmen und sagen, okay, weißt du was, ich nehme hier 3 Wochen Zeit und lebe ich nicht als so, wie Gott haben will. Na, geht gar nicht. Wir sind nicht nur periodisch von Gott berufen worden. Wir sind nicht nur temporär gerettet. Es liegt nicht an die Zeit, wie, wann und wo wir brennen müssen. Es liegt nicht an die Zeit, wo, wann und wie wir strahlen müssen. Liegt nicht an die Zeit, an die Schwierigkeit, an die ganze Opposition, an die ganze Widerstände. Wir sollen eine kontinuierlich, weil wir haben uns entschlossen, das Leben Jesus zu geben, wir sollen eine kontinuierliche Opfer für Gott sein. Eine kontinuierliche Opfer. Du kannst nicht sagen, ich werde die nächsten 5 Monate nichts tun. Geht gar nicht. Ja, kannst du doch, klar, natürlich darfst du. Wenn du willst, mach. Aber natürlich, das Licht, guck mir mal diese 2 Scheinwerfer, die meine Person strahlen. Ja? Wenn wir nach Hause gehen, Daniel oder eine andere Person macht das Licht aus, Mickey Mouse, alle nach Hause. Aber wir sind ein Strahler, das strahlt Licht, nicht unser Licht. kontinuierlich, 24 Stunden am Tag. Kontinuierlich. Auch wenn du schläfst, merkst du nicht, aber du bist immer noch an. Ja? Das Licht brauchst du nur du nicht zahlen. Hat Gott für dich vor 2000 Jahren diese Konsum schon bezahlt. Du brennst immer, kontinuierlich. Halleluja, wenn die Kirche sagt, Amen. Paulus ermahnt die Gemeinde durch die Barmherzigkeit. Gott ist nicht sauer, Gott ist nicht arrabiat gegenüber euch. Barmherzigkeit, Gnade, Liebe, Passion. Also durch diese Gefühle Gottes, er ermahnt die Gemeinde, hört bitte nicht auf, euch Gott hinzugeben. Bitte, macht keinen Break, keine Pause. Ihr seid ein lebendiges Wesen in Gottes Gegenwart. Ihr sollt so bleiben, wie ihr seid, lebendig. Lass dich bitte nicht von der Umstände mit involvieren und komm nicht aus diesem Altar runter. Bitte, bleib dort, wo du bist. Lass kurz oder geh kurz mit deinen Gedanken in dir selbst. Und denk ganz kurz an, aber komm wieder zurück, ja bitte. Lass kurz in dir einwirken, was Gott für dich getan hat. Was oder wie Gott dich liebt. Denk ein paar Sekunden an, was Gott für dich schon getan hat. Wie Gott dich liebt. Er ist verrückt nach dir. Er liebt dich, er macht dich so, wie du bist, wie barmherzig gegenüber uns ist, wie erbarmungsvoll er ist. Mit seiner Gegenwart, er füllt dein Leben, er wohnt in dir. Wow, der Allmächtige wohnt in dein Leib. Das ist unfassbar, unlogisch, menschlich gesehen. Unlogisch. Er hat dich verändert. Amen. Ich hoffe, dass du nicht so bist, wie du warst. Ne? Er hat dich verändert. Er kümmert sich um dich. Er schützt dich. Er leitet dich. Wir haben letzte Woche von Carmelo gehört. Schön, sehr schöne Predigt. Bravo. Er sorgt für dich. Deine Probleme sind seine Probleme. Hast du verstanden? Deine Schwierigkeit ist seine Schwierigkeit. So sagt die Bibel. Bringt euer Müll zu mir, sagt Gott. Euer Denken zu mir. Euer Schwierigkeit zu mir. Euer Hindernis zu mir. Ich werde euch erquicken. Ich werde euch Gelassenheit schenken. Wow, ich liebe dich, Gott. Deine Schwierigkeit ist seine Schwierigkeit. Deine Probleme sind seine Probleme. Deine sozialen Probleme. Deine Gedanken sind seine Gedanken. Alles, was dir hindert, dein Leben Gott hinzugeben, sind seine Sache. Bring Gott deine Schwierigkeit. Du bist sein Eigentum. Haben wir auch letzte Woche gehört. Du bist sein kleines Schäfchen. Ist eine Ehre für dich, für mich, dass wir eine Hirte haben, der kümmert sich um uns. Psalm 23, sehr schön. Und jetzt kann es doch nicht anders sein, als du zu Gott sagst, Herr, hier bin ich, ich gebe mich dich hin. Nicht nur Bruchteil von uns, Gott verlangt mehr von dir und von mir. Er möchte unsere komplett Wesen für sich haben. Wisst ihr, Gott ist nicht wie die Fahrschule. Ne? Als wir die Theorie gemacht haben, wir sind in der Fragenbogen, alles gut. Am roten Ampel mussten wir weiterfahren? Nein. In die Theorie sind wir alle gut. Also wir haben das gelernt. Bei der roten Ampel, wie viele Male sind wir über roten Ampel gefahren? Ja, bei den Stoppschildern. Also wir kennen uns aus mit der ganzen Straßenschilder. Ja, ich weiß, was rechts vor links ist, aber bitte nicht in Australien. Da habe ich mehrere Male Unfall fast verursacht. Ja? Weil die fahren woanders. Ja? Die fahren verkehrt. Ja? Oder in England. Also in der Theorie, bei der Fragebogen, ja, wenn der Lehrer oder unser Instruktor oder, fragt, wir sind sehr gut in der Theorie, wir sind sehr gut, wir kennen die Bibel auswendig. Aber wenn wir in die Praxis gehen, wenn wir am Steuer sind, gib ich Gas. Ne, in der 30er-Sonne, 50er-Sonne und der liebevolle Polizist sagt, ey Mirabelli, wo wollen Sie fahren? Ich habe eilig. Aber Sie fuhren 60 in 30, nein, das ist nur so ein Gag, ja, so ein Gag, ja. In 60 in der 30er Zone. Sie müssen wir leider einen Punkt um fast 200 Euro Strafe. Wow. Aber bitte, sei geduldig. Na, geht nicht. Gesetz ist Gesetz. Und du kennst das Gesetz. Aber manchmal in der Praxis, ja, als Fragenbogen, als christliche Fragenbogen, ich bin sehr gut, ich kenne die Bibel. Würde ich gerne alles. Ich kenne mich ein bisschen aus. Aber sobald wir in der Praxis gehen, fängt ein anderes Konzept des Autofahren in uns. Durch seine Barmherzigkeit, durch seine Liebe als Fundament, er ermahnt uns, er ermutigt uns auf eine Plattform, das ist seine Liebe. Okay, keine Zwang, wird der Pastor gleich sagen. Er verlangt durch seine Barmherzigkeit, dass wir als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer darbringen. Weil du Jesus als der Herr angenommen hast, hat Gott ein Recht über dein Leben. Jetzt weißt du, es ist eine Freude für Gott, wenn unsere Antworten so lauten würde: Gott, ich stelle mich als lebendige Opfer für dich dar. Ich ermahne euch, sagt Paulus. Ursprünglich Sprache bedeutet sich annähern, um die Leute zu helfen. Das bedeutet ermahnen. Nicht, ich hätte jetzt eine Moral, hey, ihr seid. Nein, das ist genau das Gegenteil. Ich ermahne euch. In einer ursprünglichen Sprache bedeutet, oh, brauchst du Hilfe? Ich helfe dir gerne. Ich ermutige dich gerne. Ich bin, sagt Paulus, ich bin euer menschlicher Parakletos. Ich bin euer Hilfe und ich ermahne euch zum eure eigene Wohl. Ich ermahne euch, kein Befehl, oh, kein Zwang, keine apostolische Autorität, will Paulus sagen. Ich will nichts ausüben. Ich bin nicht euer König oder euer Präsident. Ich bin nur ein Bruder und ich von Gott, ich lasse mich sagen, ich ermahne euch, bitte, ihr sollt bereits Willen haben, ihr sollt eine Bereitschaft haben, weil ich will euch helfen und wie gesagt, ich bin euer menschlich Parakletos, euer menschlich Helfer und ich ermahne euch zum eurer Gunst, nicht zum Fall. Kein Befehl, kein Zwang, sondern eine bereitwillige Reaktion aus eurer eigenen Antrieb. Es ist keine Tadel von Paulus, um Gottes Willen, auch keine Drohung, sondern eine Ermutigung, um nicht zu vergessen, dass wir Gott gehören und nicht uns selbst. Und als solche sollen wir kontinuierliche, ihn als wohlgefällige Opfer sein. Wisst ihr, dass Gott eine Nase hat? Der hat auch Moleküle in der Nase und er riecht, wenn eine Sache tot ist, ob wenn eine Sache lebendig ist, wenn eine Sache wie eine tote Tee auf Straße und stinkt nach Ton, oder wenn diese Sache lebendig ist. Aber wir werden kurz dahin gehen. Es soll keine Mystik sein. Oh, ich habe eine Strahlung gesehen, ich habe ein Licht gesehen, ihr werdet auch gleich was anderes erfahren. Es ist keine nur eine geistliche Erfahrung, es ist auch nicht eine versteckte Handlung. Gott kennt mein Herz, ich will nicht, dass jemand von meine Geistlichkeit sieht, nein. Sondern Paulus sagt hier, ist eine sichtbare, eine öffentlich, eine leiblich, eine reale Opfer. Aber Giuseppe, sorry, will Gott von uns ein Martyrium haben? Will Gott, dass wir das Leben verlieren? Ist eine geistliche oder physisch Suizid? No, absolutely no. Ist eine lebendige, keine Toten, der redet nicht von Toten, eine lebendige Hingabe, ein ovvero, und zwar eine freiwillige Handlung von uns gegenüber Gott, damit wir Gunst von ihm bekommen. Ist keine Zwang, wir haben das schon gesagt, ist eine lebendige Hingabe. Ja, da kannst du vorstellen, ich habe auch bei der ersten Gottesdienst. Ja, kannst du vorstellen, wenn ich liebe Gundorf, wenn er schenkt mir jeden Sonntag eine Melone, ne? Heute hast du nicht, okay, ist nicht schlimm. Okay, warte. Er bringt mir immer Obst, weil klar, er sieht mich ein bisschen pummelig. Ey, Giuseppe, du sollst nicht nur Pasta und Pizza essen, du sollst auch was vernünftig essen, danke. Und da kannst du vorstellen, wenn nächsten Sonntag kommt Gundorf zu mir und sagt, hier, da ist dein Melone, ich schenke dir, das, wie ist der? Es ist faul. Sag ich, oh, danke dir. Aber was soll ich damit machen? Ich darf so eine Melone nicht essen, weil er faul. Er ist durch und durch voller Würmer. Aber Gott sieht zuerst deine Bereitschaft, dein Herz und deine Gabe. Das ist wichtig. Eine heilige Hingabe, zwar nur für Gott gesondert, nur für Gott und für niemand. Ein wohlgefälliger Opfer als Resultat. Eine Dufte, ein Geruch, dass Gott sagt, wow, das gefällt mir von dir. Mit Leiber meint die Bibel womöglich etwas intensiver, etwas tiefgehendes, als nicht nur, das Leib, die Körper, die biologische Teil. Alles, was in unser Leib, was unser Leib beinhaltet, ist wertvoll. Nichts in uns ist nebensächlich. Gott hat uns ganz bezahlt. Auch ich habe Probleme mit meinen Augen. Gott hat mich so gerettet, wie ich bin. Mit meinen krummen Füßen, die gehört auch Gott. Meine krummen Finger gehört Gott. Meine große Nase gehört Gott. Ich habe eine schöne Nase, für euch ist es groß, aber das ist meine Nase. Und meine Nase durch das Kreuz wurde auch gerettet. Und jetzt rieche ich, weil Gott ein Wunder in mir getan hat. Alles, was in uns ist, ist nicht sekundär. Alles, auch wer die Haare hat, schmeißt deine Haare nicht weg. Sie sind kostbar. Ich sag dir für Erfahrung, ich würde gerne Haare haben. Oder doch nicht. Alles in uns ist kostbar, weil dein Geist, deine Seele und dein Leib sind von Gott erkauft worden durch, wir werden auch gleich lesen. Lies mal jetzt, 1. Korinther 6, 20. So sagt die Bibel, denn ihr seid teuer erkauft. Ihr seid keine billigen Produkte. Nimm 3 Melone und zahl 2 Melone. Nimm 5 Melone und zahl 3 Melone. Nein, wir sind keine billigen Produkte. So Second-End-Shop. Nein. Wir sind teuer. Also mehr als unsere Wert. Mehr als unsere Wert hat Gott uns bezahlt. Darum verherrlicht Gott in euer Leib und in euer Geist, die Gott gehören. Dein Leib ist nicht deins, sondern ist Gottes Leib. Sehr gut. Deswegen behandle deinen Körper ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Kauf gute Schuhe. Ja. Weil die Füße sind sehr interessant. Du sollst laufen, um über Gott zu reden. Wir werden gleich was anderes sehen. Dein Leib ist ein Komponent, ein Element, die Gott liebt, wirklich über alles. Du bist sichtbar, physisch, biologisch gesehen, die Wirkung des Gnade Gottes. Du, mit deinem Leib, mit deinem Aussehen. Schau dich in den Spiegel und denk, boah, ich bin so hässlich. Never again. Nie wieder. Weil du bist eine Unikat. alleine das, klar, natürlich, ich weiß, wie ich bin, ja, aber ich schaue mich und sage, wow, ey, Giuseppe, du bist wirklich ein wahrer Latino-Mensch, wow, du bist dunkel, ja, ein Glatze und wow. Nein, ich mache sowas nicht, aber ich beleidige meine Person nicht, weil nicht mehr ich lebe in mir, sondern Christus lebt in mir. Und Gott sagt, wer euch beleidigt, beleidigt mich selbst. Deswegen auch du bitte, pass auf, wie du dein Leib, deinen Körper behandelst. Weil du bist teuer erkauft worden. Verherrlich Gott in dein Leib oder durch dein Leib. Werden wir gleich sehen. Euer Leiber darbringen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Warum unser Leib? Und nicht nur unser Geist und Seele. Ja klar, Paulus sagte, ihr sollt euer Geist, euer Seele, euer Leib untadlich bewahren. Untadlich bewahren. Auch dein Leib untadlich bewahren. Der Körper soll als lebendiges Opfer zu Gott gebracht werden. Das Fleisch, sagt die Bibel, ist schwach, sagt Jesus, während der Geist ist stark, ist bereit. Das Fleisch ist das Problem. Oh, wie viele Male werde ich durch mein Fleisch Gott anzuloben, verändert? Durch meine Gefühle, durch meine Gedanken, durch meine Wörter. Ja, und dann versuche ich Gott anzubeten, versuche ich zu beten und der Heilige Geist kommt zu mir und sagt, darf ich einmal kurz rein? Ja, du sollst erst mal andere Sachen an der Seite schoben, bevor du den Gott anbetest. Also durch das Fleisch, ja, werden wir verändert, Gott anzubeten. Wir werden oft daran gehindert, Gott so anzubeten, wie er es möchte. Der Körper, zwar die Menschheit, die biologische Seite unserer Komplettwesen, die ist von der Sünde versklavt worden, ist von der Sünde verwüstet worden, ist von der Sünde vernichtet worden, aber wurde durch oder von Jesus Christus am Kreuz, trotzdem ein Kreuz wurde erlöst, unsere Leib, mein Leib. Und durch seine Auferstehung hat Jesus meine Menschheit, meine biologische Seite für immer erlöst. Und solange ich auf der Erde bin, ich lebe mit meinem Leib, mit meinem geretteten Leib. Aber ich weiß, dass irgendwann dieses Leib wird transformiert und Gott wird mir aus dieser Leib ein himmlischer Leib geben. Aber das ist eine andere Thematik. Warum? Also warum unser Leib? Warum? Warum redet Paulus über unser Leib? Schaut ja mal, noch 5 Vers, immer im Römerbrief. Kapitel 3, Römerbrief 3, 13, 18. Ich werde hier, habe ich auch diese Spiele mit der Erstgottesdienst gemacht. Bitte liste, ich lese und während ich lese, zählt bitte, wie viel Körperteil, biologische Teile in diese 5 Verse sind. Ja, 5 Verse. Ihr Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihrer Zunge betrügen sie. Ottergift, also Schlangengift, ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und der Weg des Friedens kennen sie nicht. Er ist kein Gottesfurcht vor ihren Augen. Wie viele Körperteile haben wir gerade gelesen? Habt ihr gezählt? Hä? 6 Stück. 6 Stück. Okay, Blut, ne? Aber Blut ist indirekt. Ja? 6 Körperteile in 5 Verse, die gereinigt werden durch das Blut Jesus. Kehle, als Depot von unseren Magenschmerzen. Wenn unser Magen durcheinander ist, also, boah, ich habe den ganzen Essen, alles hier. ganze toten Mäuse, die sind alles hier. Bevor ein Wort kommt, geht durch eine tote Kehle, bevor ein Wort kommt. Und natürlich, wenn dieses Wort diese toten Schatten durchgeht, da kommt bestimmt kein lebendiges Wort aus meinem Mund. Zunge, betrügen, lügen. Ah, ich liebe über die Praxis sprechen. Wir werden die nächste Woche, ich werde nicht jeden Sonntag predigen, aber sobald ich wieder predigen darf, Epheserbrief. Für drei erste Kapitel spricht Paulus über dogmatische Sachen, über theologische Sachen, über Doktrin. Und der Kapitel 4 fängt so an. Habt ihr bitte Geduld gegenüber unter euch selbst. Wer gelogen hat, soll nicht mehr, lügt. Tut eine Seite die Lüge. Ihr sollt nicht mehr lügen. Ihr sollt nicht mehr stehlen. An den Epheserbrief, an die Gemeinde. Wir müssen aufpassen, wie wir leben. Was sieht die Welt in mir, gerade in dieser Zeit? Kehle, Zungen, Lippen, Mund, Füße, Augen. Sehr wichtig. Sehr, 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 sehr lebenswichtige Organe. Du kannst ohne Kehle nicht leben. Oder klar, natürlich, es gibt, okay, Traktotomie oder so, weißt du, ehrlich. Ohne Zunge kannst du nicht sprechen. Ohne Lippe kannst du nicht schmecken. Ohne Mund kannst du auch nicht sprechen. Ohne Füße kannst du nicht laufen. Ohne Augen kannst du nicht sehen. Also, wir sollen eingetaucht in der Gerechtigkeit Gottes heute Morgen. Verstehst du jetzt, warum wir unsere Leiber oder unser Körper von Gott, vor Gott präsentieren müssen? Ständig unter Gottes Macht sollen wir unseren Leib einsetzen. Schauen wir mal uns in der Spiegel, die Bibel, das Wort Gottes, und lass uns durch das Blut Jesus reinigen. Es ist eine kontinuierliche, andauernde Weihe. Oh Gott, bitte, sei mir gnädig. Sei mir gnädig, sei mir gnädig, sei mir gnädig. Ich habe bestimmt was nicht gut, in Ordnung was getan. Und bitte, 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 sei mir gnädig. Wasch mich durch das Blut Jesus. Oh, reinig mich durch dein Geist. Unser Leib. Früher haben wir mit unserem Leib alles gemacht. Ja. Wir haben uns gewälzt, ja. In der Sünde. Also ich mindestens. Wir waren oder ich war dort, wo ich nicht gehen sollte, musste. Wir haben zu uns oder ich habe zu mir Stoffen genommen, die ich nicht nehmen müssten. Wie viele Male war ich besoffen, unter Drogen? Wie viele Male habe ich meinen Körper, meinen Leib Schaden gebracht? Wie viele Male? Unsere Leiber waren Werkzeug für die Sünde, aber jetzt sind Gefäße für die Herrlichkeit Gottes, für die Ehre Gottes. Heute kannst du froh sein, du bist nicht mehr Sklave deiner Sünde, du bist nicht mehr Sklave deiner Angewohnheit, du bist jetzt Sklave, Diener Gottes. Das ist euer vernünftiger, euer logischer Gottesdienst, ist ein Dienst für Gott. Euer Weihe, euer Hingabe ist ein Dienst für Gott. Oder euer Heiligung ist ein Dienst für Gott. Und als Feedback bekommst du Gunst, bekommst du Segen, bekommst du Salbung, bekommst du geistliche Gesundheit. Das ist euer vernünftiger, logischer Gottesdienst. Euer Leibe darbringe als lebendiges, als heiliges, als Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Paulus spricht dir von Anbetung. Und Jesus Kapitel 4 von Johannes sagt, der Vater sucht wahre Anbeter, die in der Wahrheit und im Geist Gott anbeten. Wahre Anbeter. Paulus spricht hier über Anbetung. Die Anbetung ist ein Lebensstil. Sie ist ein Akt, die ständig vollgezogen werden müssen. Es ist nicht die paar Minuten vor der Predigt, wie heute Morgen, wunderschön. Das ist nicht nur das, die Anbetung. Anbetung ist eine Gemeinschaft, eine kontinuierliche Gemeinschaft mit Gott. Wisst ihr, anbeten in der ursprüngliche Sprache bedeutet etwas schmücken, einen Raum schmücken. Das bedeutet anbeten. Ich bereite alles vor und dann fange ich Gott an zu beten. Bedeutet auch jemanden küssen. Wenn ich was positiv von jemandem bekomme, ich würde dich gerne drücken, küssen, danke dir. Ja, das ist der Anbetung, die Philosophie hinter dieses Wort. Bedeutet auch mit jemandem kuscheln. Als die Kinder klein waren, ich habe meine Kinder geküsst. Und, komm, lass uns kuscheln, aber weil lieber bei Mama mit deinem Bart und du kratzt und so. Lass mich mit dir kuscheln. Das bedeutet Anbetung. Auch wenn die Musiktonne aufhört, wir bleiben immer noch Anbeter in Gottes Gegenwart. Passt euch nicht an diese Welt an. Wisst ihr, zwischen der erste, ich bin fast fertig, schade, die Zeit ist, da sehe ich diese 0, 0, 0, 0, bedeutet, ich bin fertig. Zwischen der erste und der zweite Vers, es gibt eine Konjunktion, ein E. Und da ist eine Brücke zwischen der erste und der zweite Vers. Quasi der zweite Vers ist eine Kontinuität, ist eine Fortsetzung von der erste Vers. Eine Fortsetzung. Wenn ihr nicht ein geweihtes oder heiliges Leben führt, werdet ihr automatisch der Welt gleichstellen. Da musst du nichts tun. Wenn du nicht deine Heiligungsprozesse übst, da bist du automatisch wie die Welt. So sagt das Wort. Das Wort angepasst kann auch übersetzen werden mit seid nicht gleichförmig, klar. Oder nehmt bitte keine anderen Muster, als ihr schon eine habt. Bingo, die Bibel. Nehmt euch dieses Zeitalter nicht als Mustermodell vor. Ist wie wenn du ein Haus baust, ist wie diese Pläne, ne? Ja, der Architekt oder Ingenieur oder wie auch immer, der Bauherr macht die Pläne auf und guckt, da kommt ein Badezimmer, da kommt ein Garten, da, ja, und dann kommt der Mr. Fritz und sagt, nee, schmeiß die Pläne. Das ist Originalplan. Wir passen uns auf dieser Plan. Andere Pläne interessiert uns nicht. Das bedeutet Konformation, das bedeutet sich nicht anpassen. Ich renne. Pass dich nicht an der Schema dieser Welt nicht. Lass, dass dieses gefallene, sündige, böse System auf dich keinen Einfluss hat. Pass dich nicht an, sondern verwandle. Oder du sollst verwandelt werden wie eine Raupe in eine wunderbare Schmetterling. Ja? Benutze dieses Bild heute Morgen. Eine Raupe, nicht schön ist, aber wenn die Raupe Schmetterling wird, wow. Eine komplette Metamorphose, so sagt das. Eine komplette Transformation, eine komplette Verwandlung von einem Wesen zu den anderen Wesen. Wir brauchen eine Verwandlung, eine Metamorphose, eine spirituelle Verwandlung, wie Jesus, der verwandelt oder verklärt wurde und durch seine Menschlichkeit die Jünger seien seine Göttlichkeit. So, jetzt halte ich fest. Durch diese Verwandlung, wenn wir oben Vers lesen, um das zu unterstützen. Durch diese Verwandlung, wenn wir so verwandelt werden, nur dann, wenn die Welt Jesus in uns sehen, wenn meine Menschlichkeit durch seine Göttlichkeit durchperforiert wird, wenn aus meinem inneren Status die Geistlichkeit rauskommt, dann werden die Leute Jesus sehen. Aber sobald ich meine Religion erzähle, da glaubt keiner. Ich habe auch selber eine Religion. Sobald ich meine Erfahrung erzähle, vielleicht kann einer oder der anderen überzeugt werden, aber wenn die Leute sehen, Jesus lebendig in dir, dann die Leute werden überzeugt. Wenn wir so verwandelt werden, nur so kann die Welt durch uns Jesus sehen. Wenn die Eiligkeit, die in uns oder durch uns geht, dann kann man meine Familie, mein Arbeitskollege, meine Bekannte, meine Nachbarn, meine Freunde Jesus sehen. 2. Korinther 3,18. Dann bin ich fertig. Wir alle aber, sagt Paulus, okay, ich tue mich auch in dieser Gruppe, in dieser Kategorie. Wir alle, sagt Paulus, ne, wir alles, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, keine Top Secret, keine Schleier von uns, kein gar nichts, in Öffentlichkeit, so wie ihr mich seht, das will Paulus sagen. Wir aber alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Ehrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Ehrlichkeit zu Ehrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wir werden verwandelt, wir werden transformiert. Wir werden eine Metamorphose erleben, sobald der Heilige Geist in uns die Erlaubnis bekommt, du darfst in mein Leben diese Prozesse reinbringen. Wenn der Heilige Geist uns durch das Wort verwandelt, wirst du nicht mehr derselbe sein, garantiert. Vielleicht sollst du wachsen, nobody is perfect. Wir reden nicht über Perfektion, aber wie gesagt, wir sind nicht perfekt, aber sicherlich, wir sind anders als die Welt. Ja, wir sind anders. Wir sind nicht perfekt. Gott verlangt von uns nicht die Perfektion. Gott verlangt von dir die Kontinuität. Ausdauern. Fels, der gute Hirte ist da. Come on. Richt wieder auf und lauf. Ja? Passiert irgendwas in deinem Leben, okay, Schwamm drüber, Bereuung, Buß tun, weitergehen. So ist das christliche Leben, ja, wie ein Soldat. Sieg und Niederlage, aber am Ende will ich den großen Sieger haben. Ich zeige euch die Fragen nochmal und dann können wir dann beten. Also kannst du die, vielleicht am Ende will einer die Frage fotografieren und nimm die Frage bitte mit. Und antworten aus deinem Herz, aus deinem inneren Wesen, antworten bitte an die Frage. Sag Gott, verwandelt mich durch deinen Geist, durch dein Wort. So wie Jesus ist, will ich auch werden. Lass uns aufstehen. Nicht nur periodisch, temporär, nicht nur vorübergehend. Wir sind kontinuierliche Opfer.